Na, ihr Sünder? Also alle, die letzte Woche nicht da waren, die sind vielleicht jetzt noch erschrocken. Aber die, die da waren, können sich vielleicht erinnern, oder? Dass wir was Ähnliches besprochen haben letzte Woche. Dass es vielleicht ganz gut ist, ja, wenn Jesus uns als Sünder bezeichnet, besser vielleicht als die Gerechten. Die Gelegenheit habe ich ja recht selten, dass ich so eine Fortsetzung machen kann, direkt eine Woche später. Also dass ich zweimal hintereinander dran bin, hier die Predigt zu halten. Und ich will die Gelegenheit nutzen, also sozusagen eine Fortsetzung zu machen von dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Deshalb ein kurzer Rückblick. Ja. Wir haben also gesagt, wir sind Sünder und Jesus saß bei den Sündern, was ja mal ein Riesentrost ist. Der saß so mit dem gerade Verbündeten Matthäus zusammen und dessen Freunde und die Heiligen drumherum sagten, wie kannst du nur? Ja. Und Jesus sagt, Mann, ich bin doch genau für die Leute hergekommen. Um die zu suchen, die verloren gegangen sind, um die Sünder zu finden. Die Gerechten sind anscheinend schon gerecht. Und zu den Gerechten sagt er dann, jetzt denk mal nach. Mach dich mal auf den Weg. Und kannst du dich vielleicht erinnern, wenn du da, da haben wir gesagt, das ist wichtig, dass Jesus uns da so auffordert und manchmal auch aufrüttelt und sagt, jetzt mach dich doch mal endlich auf den Weg. Weil wir festgestellt haben, dass wir manchmal rumsitzen und hin und wieder mal so einen Schubser brauchen. Raus aus dem Nest, raus aus der Komfortzone. Und Jesus sagt, mir ist es viel wichtiger, dass du wirklich dein Herz aufmachst, als dass du lebst in einen Haufen fester Riten. Also Jesus sagt, Güte ist mir lieber als Opfer, weil er sagt, ihr macht da so tausend Dinge um den Glauben herum, ihr kommt und opfert. Ja, er zitiert da einen 700 Jahre alten Text, wo Gott das schon 700 Jahre vorher durch den Hosea gesagt hat, Mensch, Leute, diese Opfer, die ihr da bringt, die interessieren mich nicht, mich interessiert euer Herz. Und dann haben wir letzte Woche gesagt, ja, dann mach dich doch mal auf und gib Jesus dein Herz und führe mit Jesus eine Beziehung. Und spätestens an der Stelle kriege ich immer Ärger zu Hause, weil, ja, du sagst immer, führe eine Beziehung, aber man muss den Leuten auch mal sagen, wie geht das? Wie macht man das? Wie führst du denn mit Jesus eine Beziehung? Vielleicht sogar dann, und das ist der berechtigte Einspruch, der kommen kann auf die Predigt von letzter Woche, was machst du denn, wenn du da liegst und ihr sagt, steh auf und du kannst gar nicht aufstehen? Es ist unmöglich, nach menschlichen Ermessen völlig unmöglich aufzustehen, weil du gerade so kaputt bist. Weil du vielleicht ein körperliches Gebrechen hast, weil du vielleicht ein geistiges Gebrechen hast, vielleicht weil du ein seelisches Gebrechen hast, vielleicht weil du Wut in dir hast, weil du Hass in dir hast, vielleicht kannst du nicht gehen gerade. Oder mal wieder nicht. Oder zwischendurch nicht. Manchmal ist es ja nicht unsere Faulheit, manchmal können wir nicht anders. Diesen Text, den wir letzte Woche da besprochen haben, aus dem Matthäus, da sagt Jesus ja auch, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wir feiern ja Pfingsten. Und Jesus war zu der Zeit auch unterwegs, so wie viele andere. Jesus hat sich auch auf den Weg gemacht. Das hieß natürlich damals noch nicht Pfingsten, sondern das war das jüdische Wochenfest, was stattgefunden hat. Und zwar findet das immer, das eins der drei wichtigen Feste, die die Juden gefeiert haben. Und nach Passa, 50 Tage später, also 7 Wochen plus ein Tag, so wie wir jetzt dann Pfingsten feiern, hatten die Juden ihr Wochenfest. Und wer beten wollte und richtig beten wollte und wer sich auf den Weg, der hat sich also nicht nur innerlich auf den Weg gemacht, sondern wirklich äußerlich auch, die sind alle nach Jerusalem gepilgert. Also da war richtig was los auf den Straßen, so auf dem Weg. Und Jesus hat das auch getan. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern. Er hat sich zum Wochenfest auf den Weg gemacht. Auf dem Weg, den er da beschritten hat, kam er vorbei an einer Stelle und das ist ein ganz berühmter Bibeltext, den wir auch hier schon x-mal, schon tausendmal besprochen haben. Jesus kommt vorbei am Teich Bethesda. So, jetzt muss man sich das nicht vorstellen, dass das irgendwo so draußen so ein Tümpel ist, ja, sondern da waren so Hallen drum gebaut, exakt 5 Stück so Säulenhallen um diesen Teich. Und das war auch nicht wirklich ein Teich, das war mehr ein Wasserloch, eine Quelle. Und diese Quelle, die bewegte sich manchmal. Heute weiß man, man kennt die Gegend und das gibt es da auch immer noch. Es gibt da so Quellen, da bilden sich dann so Art kleine Tümpel, die sind auch relativ klar oft. Und da, die sind natürlich irgendwie unterirdisch, werden die gespeist durch Wasser. Und je nachdem, wie diese Speise stattfindet, fängt es manchmal an, wenn dann so ein Druck unterirdisch kommt, dass anfängt, dieses Wasser sich zu bewegen. Und das war natürlich echt ein Ding für die Leute. Ja. Wieso bewegt sich da dieses Wasser? Heute wissen wir, naja, das sind dann so Bewegungen, unterirdische. Ja, da entsteht ein Druck und dann blubbert's. Ja, dann gibt's da Wellen. Die Leute haben sich dann so gegenseitig erzählt, ja, weißt du was, da kommt regelmäßig ein Engel vom Himmel runter und immer wenn da ein Engel runterkommt und sich das Wasser bewegt, dann wird es da richtig cool in dem Wasser, dann wird einer, und zwar der Erste, der dann ins Wasser kommt, der wird geheilt. Übrigens gibt es Regionen heute in der Welt, wo Leute das immer noch glauben. Zum Beispiel gibt es Regionen, da glauben die Leute, wenn man durch so einen Fluss geht, muss man sich vorher reinigen, weil da Geister in diesem Fluss wohnen. Also ich glaube das nicht, dass in irgendwelchen Flüssen Geister wohnen, aber es gibt Leute, die das, und damals haben die Leute alles Mögliche geglaubt. Und von diesem Glauben beseelt liegen die Leute da und hoffen darauf, dass sich dieses Wasser bewegt und hoffen, dass sie beim nächsten Mal die Ersten sind. Und da liegt dieser Typ seit 38 Jahren. Dieser Gelähmte, der kommt seit 38 Jahren und versucht da in dieses Wasser reinzukommen. Ich meine, fast alle von uns hier im Raum wissen, wie viel 38 Jahre sind, oder? Fast alle. Und ich sag mal, wer noch nicht 38, der kann es am besten nachvollziehen, oder? Am besten nachfühlen, wie lange das ist. Da liegt er da und wartet, dass er vielleicht der Erste ist, mal irgendwann, und geheilt wird. Wie groß muss diese Sehnsucht da gewesen sein, dass es endlich irgendwann klappt. Und Jesus kommt vorbei. Und Jesus kennt diesen Mann, so wie er dich und mich kennt. Manchmal erzählen wir uns solche Geschichten und denken und tun so, als wäre das alles so immer ganz zufällig passiert. Aber ist doch klar, dass Jesus genau wusste, wer da liegt und warum er da liegt. Es gibt dann auch Leute, vielleicht das mal so als Hinweis, die behaupten, Jesus könnte da auch allein unterwegs gewesen sein. Ich frage mich nur, wer hat dann die Geschichte aufgeschrieben? Wird ja berichtet. Im Johannes. Also muss Johannes ja was gesehen haben. Und Johannes erzählt uns das so, dass Jesus auf diesen Mann zugeht und kein langes Gespräch mit ihm führt, sondern ihn fragt, möchtest du geheilt werden? Willst du gesund werden? Das ist ja einer der ganz wesentlichen Knackpunkte dieses Gleichnisses, also die schon mal sich mit diesem Gleichnis mit dieser Geschichte beschäftigt haben, die wissen, okay, das ist ein Knackpunkt. Jesus fragt, willst du wirklich gesund werden? Warum ich diese Stelle jetzt doch nochmal hervorhebe, ist aus folgendem Grund, weil ich uns nochmal darauf aufmerksam machen will, dass Gott das ja ständig tut. Dass das ja nicht nur Jesus an dieser Stelle macht und auch an anderer Stelle, sondern dass Gott das von Beginn an gemacht hat. Und jetzt komme ich zu dem Link von letzter Woche. Wenn wir uns immer fragen, was bedeutet es denn, mit Jesus zu leben, da kommen wir ja mal ganz schnell auf die Idee zu sagen, na okay, wenn ich mit Gott rede, also wenn ich bete, ja, dann spreche ich mit Gott, ich sag ihm was. Und dann kommen wir vielleicht sogar noch auf die Idee zu sagen, was ist das denn für ein Gespräch, wo nur einer spricht? Ich muss doch mal hinhören, was Gott mir sagt. Und ich glaube, dass manchmal das Missverständnis dann ist oder die zu große Erwartung oder vielleicht die falsche Erwartung sogar, dass man denkt, na Gott erklärt mir dann die Welt. Ich glaube, vielmehr besser formuliert, ich befürchte, dass Gott uns dann an der Stelle gar nicht viel erklärt, sondern dass Gott dann Fragen stellt. So wie er das hier jetzt bei diesem Gelähmten macht, kommen wir gleich näher zu, aber wie er es von Beginn an macht, kannst du dich erinnern, da Adam, ne, baut den Mist mit Eva im Paradies und was machen die? Verstecken sich, ja, verstecken sich vor Gott. Ja, geil, oder? Und Gott fragt, Adam, wo bist du? Was eine alberne Frage, oder? Was eine alberne Frage. Als wenn die Verstecken spielen würden. Gott weiß doch ganz genau, wo Adam ist. Was müsste Adam antworten in der Situation? Er müsste antworten, Herr, ich bin im Dunkeln. Und dann schlägt Kain seinen Bruder und Gott geht auf Kain zu und fragt, Kain, wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder? Als wüsste es Gott nicht. Und Mose, der große Mose, schlägt diesen Ägypter. Und Gott fragt Mose, was hast du da in der Hand? Was hast du da in der Hand? Gott fragt Jakob, wie ist dein Name? Und Gott fragt, Jesus fragt die blutflüssige Frau, wer hat mich berührt? Und er weiß ganz genau, wer ihn berührt hat. Und ich glaube auch, so ist das in unserem Leben. Und wenn wir uns fragen, wie ist das mit Jesus eine Beziehung zu führen? Wenn du dir Zeit nimmst, 2 Minuten am Tag, 1 Minute, 2 Minuten in der Woche, dann wirst du genau wissen, welche Frage dir Gott gerade stellt. Das Problem bei der Sache, und das war genauso auch bei den anderen Fragen, die ich gerade gestellt habe, die wir da in der Bibel finden, die kennen die Fragen und die Antworten selber. Man will diese Fragen nur nicht hören. Adam wollte nicht hören, wo bist du? Der wollte nicht erzählen, wo er ist. Aber weißt du, das macht Gott bei dir genauso. Gott fragt dich, wo bist du gerade? Wo stehst du eigentlich? Wo befindest du dich gerade mit deinen Füßen? Gehörst du dahin, wo du gerade bist? Gehörst du da wirklich hin? Oder bist du hier am völlig falschen Ort? Und Gott fragt dich das. Und Gott fragt dich auch manchmal, wo ist denn der oder die aus deiner Umgebung? Warum ist die denn gerade jetzt nicht in deiner Nähe? Hat das was mit dir zu tun? Und Gott fragt dich manchmal sogar, was hast du da in deiner Hand? Womit hast du da gerade wieder zugeschlagen? Was hast du da in deiner Hand? Wenn wir uns fragen, was bedeutet es, mit Gott eine Beziehung zu führen, dann ist nämlich genau das Antworten finden auf die Fragen, die Gott uns stellt, die dir Gott jeden Tag stellt. Und diesen Fragen nicht aus dem Weg zu gehen. Und manchmal fragt er dich, wer bist du? Wie heißt du? Was ist dein Name? Bist du noch mein Kind? Gehörst du noch zu mir? Und Gott fragt diesen Gelähmten, willst du gesund werden? Ich meine, das ist dann vielleicht die albernste Frage, oder? Der liegt da seit 38 Jahren. Will der wohl gesund werden? Und das Spannende ist, Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und was antwortet er? Ja, klar. Nein, das sagt er ihm nicht. Er sagt, ach du, oder vielleicht müssen wir uns erstmal fragen, ich meine, klar, der fühlt sich vielleicht sogar veralbert. Vielleicht denkt er wirklich in dem Moment, ey, Alter, was ist das jetzt für eine Frage? Ja, ich stelle mir das vor, du liegst da 38 Jahre und dann kommt einer und fragt dich, ob du gesund werden willst. Spannenderweise antwortet er eben auch nicht mit Ja, sondern sagt, Mensch, jedes Mal, wenn das Wasser anfängt, sich zu bewegen und ich dahin will, dann sind die anderen schneller, weil ich niemanden habe, der mich dorthin trägt. Und soll ich dir was sagen? Das ist die Antwort auf die Frage, warum wir auch die Fragen von Jesus nicht beantworten direkt. Weil wir haben tausend andere Ausreden. Und wir haben uns so eingesettet in diese Umstände, die uns umgeben, die uns es unmöglich machen, auf Jesu Fragen wirklich zu antworten. Was können wir schon dafür, dass die Umstände so sind? Deswegen, Jesus, können wir dir kein klares Ja oder kein klares Nein geben auf die Fragen unseres Lebens, die du stellst. Wir haben uns so eingerichtet in unserer Welt. Wir haben uns eingerichtet in den Umständen. Wir haben sie akzeptiert und nehmen sie hin und wir leben darin. Und wenn einer kommt und uns fragt, wer bist du eigentlich und was hast du wirklich vor, dann sagen wir nicht, wer wir sind, sondern wir erklären, wie unsere Umstände sind. Wer bist du, fragt Gott Jakob. Und so fragt Jesus dich, wer bist du? Willst du gesund werden? Kannst du darauf eine Antwort geben? Oder liegst du da wie der Gelähmte auf seiner Matte, auf der er sich auch irgendwie ja eingerichtet hat? Die ist nicht bequem, aber die bietet ihm ebenso den Lebensumstand, mit dem er sich eingerichtet hat. Aber Gott will nicht, dass du da liegst auf dieser Matte. Gott will nicht, dass du dich eingerichtet hast in deinen Lebensumständen, sondern Gott will, dass du dich aufmachst. Weißt du, Jesus sagt dem Gelähmten, nimm die Matte und geh. Warum sagt er ihm das? Ich meine, er wüsste ja selber, was er macht. Weil Jesus sagt, das ist nicht der Ort, wo du hingehörst. Du wirst hier nicht mehr zurückkehren. Verstehst du? Du brauchst jetzt hier nicht mehr zu leben. Und das ist das, was uns dann oft auch verloren geht. Wir richten uns so ein in diesen 5 Säulenhallen, irgendwie so da mittendrin und irgendwie haben wir die Vermutung, dass da irgendwas ist, was uns helfen kann. So eine alberne Quelle. Von dem wir glauben, dass es uns gesund macht. Dabei sind das von Menschen erfundene Geschichten, die uns erzählen, dass es gesund, so wie damals auch. Das haben Menschen erfunden, Geschichten, die entstanden sind. Und dann ist eine Legende, dass uns ein bewegendes Wasser einen gesund macht. Und das ist bei uns nicht anders. Manchmal glauben wir, es ist unser Job. Manchmal glauben wir, es ist unsere Familie. Manchmal glauben wir, es ist der Urlaub oder sonst was. Ich kenne Leute, die leben von Urlaub zu Urlaub. Da ist überhaupt nichts dazwischen gefühlt. Die planen immer nur, und dann freuen die, kommen nach Hause, freuen sich auf den nächsten Urlaub. Aber ich frage mich, was ist denn dazwischen? Kann aber auch dein Job sein. Das kann aber auch deine Krankheit sein. Es kann deine Trauer sein, dein Leid, dein Ärger, deine misslungene Beziehung oder deine glückliche Beziehung. Irgendwas, was die Menschen dir erzählen, da findest du dein Heil, da wirst du gesund. Weißt du, ich bin mir ganz sicher, dass Jesus in diese Hallen da gegangen ist, in diesen Raum, an diese Stelle gegangen ist, aus dem Grund, weil er genau diesen Gelähmten ansprechen wollte. Und ihn genau diese Frage stellen wollte, und das will er mit dir auch machen. Auch mit dir will er das tun. Er fragt dich, willst du gesund werden? Stell dir vor, wie die Situation wohl war. Stell dir vor, wie das abgelaufen ist. Wie Jesus mit seinen Jüngern da in diese Hallen reinkam.
Und dafür die ganze Aufregung? Eine übergroße Mikwe?
Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht alles war.
Da ist er.
Wer?
Er. Derjenige, der am längsten hier ist, aber nicht hierher gehört. Der Traurige.
Wieso habe ich das Gefühl, dass es nicht nur um ein Treffen geht? Müssen wir auf der Hut sein?
Nein. Ihr bleibt einfach bei mir und seht zu. Shalom.
Ich?
Ja.
Shalom.
Ich habe eine Frage an dich.
An mich? Ich habe nicht viele Antworten. Aber frag nur.
Möchtest du geheilt werden?
Wer bist du?
Das sage ich dir später. Aber was ist mit meiner Frage?
Willst du mich etwa zum Wasser tragen?
Hör zu. Ich habe einen wirklich schlechten Tag.
Du hast schon sehr lange einen schlechten Tag. Nun?
Herr, ich habe niemanden, der mir ins Wasser hilft, wenn es sich bewegt. Und sollte ich mal nahe genug sein, dann drängeln die anderen sich einfach vor mich. Deshalb...
Sieh mich an. Sieh mich an. Das war nicht die Frage. Ich habe nicht gefragt, wer dir dabei hilft oder wer dir nicht hilft oder wer sich vordrängt. Ich habe nach dir gefragt.
Ich hab's versucht.
Schon seit langem, ich weiß. Und ich verstehe, dass du dir keine falschen Hoffnungen machen willst. Aber dieser Teich wird dir nichts bringen. Er bewirkt gar nichts. Und das weißt du. Dennoch bist du hier. Wieso?
Ich weiß es nicht.
Du brauchst diesen Teich nicht. Du brauchst nur mich. Also, möchtest du geheilt werden? Dann mal los. Steh auf, nimm deine Matte und geh.
Für dich zu gehen, wie er sagte. Vergiss die Matte nicht.
Wieso ist das wichtig?
Weil du nicht hierher zurückkommen wirst. Dieses Leben ist vorbei. Erst wird alles anders.
Du! Es ist Schabbat! Was tust du da?
Verbietet die Tora das Tragen einer Matte? Die nicht, die mündlichen Überlieferungen.
Ja! Gegenstände von einem Ort zum anderen zu tragen, verletzt den Schabbat.
Der Mann, der mich geheilt hat.
Ist dir nicht klar, was hier gerade passiert ist? Wieso geht es dir nur um den Schabbat?
Er sagte zu mir, nimm deine Matte und geh.
Wer? Wer hat das zu dir gesagt?
Gehen wir. Na, er. Ich weiß nicht, er nannte seinen Namen nicht.
Nein, natürlich nicht. Er führt einen Zaubertrick vor und fordert dich auf zu sündigen. Ein falscher Prophet. Ich werde das melden.
Das kannst du sehr gerne melden. Ich stehe auf meinen Beinen. Entschuldigung, ich muss meinen Bruder suchen.
Wo gehörst du hin? Wo liegt deine Matte? Was ist das, was du im Leben brauchst? Was gibt dir Heil? Weißt du, so wie das hier auch ist, die Menschen drumherum, die erzählen dir, dass das alles nicht gut ist mit Jesus. Dass das alles nicht funktioniert, dass er ein Zauberer wäre und dass das Legenden sind. Aber Jesus fragt dich, willst du geheilt werden? Willst du gesund sein? Wirklich gesund? Dann nimm deine Matte und steh auf und geh weg von dem Ort, wo du bist. Du gehörst woanders hin. Lasst uns zusammen beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns kennst, so wie du diesen Gelähmten kennst. Du bist dorthin und du wusstest genau, wo er liegt. Und du hattest ihn lieb. So wie du uns lieb hast jetzt hier in diesem Moment, Herr. Und großer Gott, so oft liegen wir dort und wir glauben, die Umstände zwingen uns, dass wir nicht mehr gehen können. Wir haben es völlig verlernt und völlig vergessen. Und manchmal denken wir auch, wir sind gar nicht mehr fähig zu gehen. Aber du kannst uns heil machen. Herr, führ uns weg von all diesen falschen Versprechungen und von all den Verhinderern in dieser Welt, sondern führ uns zu dir. Herr, hab Dank für den Kuss, den du uns auf die Wange gibst. Hab Dank, dass du uns in den Arm nimmst. Und dass du uns wegführst an den Ort des Heils. Amen.